Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 3. März.
Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist denn dir aufgefallen in der letzten Woche?
Ja, ökonomisch betrachtet war letzte Woche wieder ein bisschen besser. Vielleicht erinnern sich unsere Zuhörerinnen, das war ja in der Vorwoche richtig schlecht gewesen. Insofern war das ein bisschen ein Balsam auf die geschundene Seele. Die Schweiz hat Wachstumszahlen veröffentlicht mit 0,2% übers Quartal. Klingt das nicht nach wahnsinnig viel? 1,5-Jahresrate ist auch noch ganz gut. Beides tiefer als im Vorquartal, 0,4 und 1,9. Aufgrund der Zusammensetzung der Zahlen, also wo kam die Nachfrage her und wo wurde produziert und abgeliefert, sieht es aber eigentlich ganz ordentlich aus, was ein bisschen die Frage stellt, ob die Zahlen gut zusammenpassen. Vielleicht muss es Eko das uns nochmal erklären, aber es hat viele positive Elemente drin. Also ich würde sagen, nachfrageseitig kann man sich schon noch ärgern darüber, dass die Investitionskonjunktur noch nicht angesprungen ist, und das braucht es eigentlich, um bessere Wachstumsraten zu sehen. Aber ansonsten sehen wir auf relativ breiter Front gutes Wachstum, leider auch bei Staat und Soziales. Das macht's vielleicht, ist vielleicht der einzige wirkliche bittere Tropfen drin, dass wir wieder mal sehen, dass der Staat eigentlich schneller wächst als der Rest der Wirtschaft. Und das kann auf Dauer natürlich nicht nachhaltig sein. USA hatte ein gemischtes Bild gegeben, aber auch dort waren gute Zahlen dabei. Also der Immobilienmarkt zum Beispiel hat erst noch belastet, würde ich sagen. Also die Neuverkäufe von Immobilien hat doch nochmal enttäuscht. Auch am Arbeitsmarkt, da gab es die wöchentliche Neuanmeldung zu Bezug von Arbeitslosenversicherungsunterstützung, ist doch erstaunlich und unangenehm hoch ausgefallen mit 242. Dagegen war dann der Auftragseingang für langlebige Güter doch deutlich besser, noch besser als erwartet. Das ist eine schöne Sache. Und auch die Haushaltsentwicklung der Einkommen war im Januar, das ist dann eine etwas ältere Zahl, aber immerhin, war im Januar richtig gut. Das passiert eigentlich öfter mal im Januar, weil dann die Lohnerhöhungen kommen. Aber die Zahl war schön mit 0,9 über den Monat. Das ist sicherlich eine Unterstützung für den amerikanischen privaten Konsum, der aber wiederum ganz schlecht war. Also im Januar waren die Ausgaben richtig schwach. Sie sind sogar gefallen über den Monat. Und dementsprechend sahen wir dann auf der anderen Seite eine Reaktion bei den Preisen. Die sind etwas weniger schnell gestiegen, auch in der Kernrate, so dass man merkt, es ist ein bisschen ein gemischtes Bild. Das Januarbild beim Konsum ist sehr unangenehm, weil der Konsum die einzige große tragende Kraft im amerikanischen Wachstum im 4. Quartal gewesen ist, und der Januar hat schwach angefangen. Und wir haben ja von den Stimmungsdaten sowohl von Konsumenten als auch von Unternehmen her für Januar und Februar jetzt schon auch nicht so gute Zahlen. Also der fulminante Start, den uns Präsident Trump versprochen hat in die Konjunktur, der ist wohl ausgeblieben.
Ja, interessant in dem Zusammenhang. Vielleicht noch, der Herr Trump hat auch auf einen von seinen Tweets beziehungsweise auf seinem eigenen True Social rausgelassen, wie wahnsinnig gut, dass die Stimmung in den USA sei, noch nie so gut wie je. Also total im Gegensatz zu dem, was Konsumentenstimmung zeigt. Ja. Gut, reden wir noch über Unternehmen. Da hat es einige, einen ganzen Haufen gegeben, darum schauen wir auch nicht alle an, sondern bleibt Messemai, da hat es 3 gehabt, da war Alcon am Mittwoch gewesen. Das ist das Augenheilunternehmen, das früher bei Novartis war. Die haben die Erwartungen erfüllt, auch nicht mehr. Gewinn ist um 4,5% gestiegen, der Umsatz um 6%, währungsbereinigt. Die Aktien ist auf die Woche dann um 2,7% gestiegen. Immer noch 80% von den Analysten finden, dass man das Unternehmen oder beziehungsweise seine Aktien soll kaufen. Am Donnerstag dann Swiss Re, der Rückversicherer aus der Schweiz, hat auch besser als erwartet die Zahlen geliefert. Gewinn ist um 3% gestiegen, vor allem das letzte Quartal hat positiv überrascht. Die Aktien ist um 4,3% gestiegen, seit Anfang Jahr um 10%. Da sind die Analysten insgesamt ein bisschen skeptischer. Etwa die Hälfte sagt, man soll sie noch kaufen, etwa die Hälfte sagt, dass man das nicht mehr soll, beziehungsweise dass man soll halten. Also das Kurspotenzial sieht man da nicht als absolut riesig. Dann am Freitag noch Holcim, das Zementunternehmen, Bauzulieferer, tieferer Gewinn und auch einen tieferen Umsatz. Wenn man es aber organisch anschaut, sieht es ein bisschen besser aus, 0,2% gestiegen, der Umsatz, aber eine höhere EBIT-Marge und Was natürlich da immer in erster Linie im Vordergrund steht, ist das IPO, also der Börsengang, wo Holz mit dem amerikanischen Geschäft machen will, der dann unter dem Namen Amrize oder Amrize, keine Ahnung, wie man das aussprechen will, im ersten Halbjahr in den USA. Also an die Börse gehen, da mindestens mit dem Geschäft dürfte dann eine kleinere Betroffenheit von irgendwelchen Trump-Zöllen der Fall sein. Die Aktie hat auf die Woche 4,4% zugelegt, seit einem Jahr 12,8%. Auf die Woche ist es damit auch der beste Titel im SMI gewesen. Die Analysten sind jetzt da ein bisschen zurückhaltend geworden. Nur noch ein Drittel sagt, man soll ihn kaufen, man soll es kaufen. Das liegt aber natürlich vor allem am bisher guten Lauf von dieser Aktien. International, und das ist dann wahrscheinlich wirklich auch massiv im Vordergrund gestanden, vielleicht immer noch wichtigste Titel, also wichtigste, der, den man am meisten beachtet. Nvidia, das Chip-Unternehmen, das die Chips herstellt, die man in der künstlichen Intelligenz braucht, hat besser als erwartet die Zahlen vorgelegt, vor allem im vierten Quartal, das ist nicht das erste Mal so. Aufs ganze Jahr hat sich der Gewinn mehr als verdoppelt, der Umsatz mehr als verdoppelt, der Cashflow mehr als verdoppelt. Der Reingewinnmarge, Reingewinn, also nicht Betriebsgewinn, sondern wirklich Reingewinnmarge ist etwa 55%. Das sagt viel aus über die Preismacht von dem Unternehmen. Ja, das ist halt so, weil das Unternehmen praktisch immer noch fast ein Monopol hat auf diesen Chips und die ganz grossen Unternehmen wie Google, Microsoft und so weiter geben immer noch massiv Geld aus für die Chips, auch von Nvidia. Trotzdem, die Aktien ist um 7,1% gefallen auf die Woche, seit Anfang Jahr 7%. Anfang Jahr ist ja dann der Schock von DeepSeek, vom chinesischen Anbieter, der gezeigt hat, möglicherweise investieren da die Unternehmen zu viel. Das verdient zwar Nvidia dran, aber der Fall von der Aktie liegt halt vor allem dran, dass Zweifel da sind, ob das so weitergeht. Nicht die Vergangenheit zählt an der Börse, sondern die Zukunft. Die Analysten sind verblüffenderweise super optimistisch weiterhin. 90% empfehlen den Kauf. Nicht ein einziger von 76 Befragten, von Bloomberg befragten Analysten, sagt, man soll die Aktie verkaufen. Das ist doch schon noch recht speziell, wenn man denkt, dass das Unternehmen auch hoch bewertet ist. Schauen wir die Börsen insgesamt in der letzten Woche. Der SMI ist, wenn man die meisten anderen grossen Indizes anschaut, immer noch besser unterwegs. Ist übrigens auch das erste Mal über 13.000 Punkte gesprungen. Liegt halt daran, dass wir eben so defensive Titel drin haben, sogenannte defensive, die nicht so konjunkturabhängig sind, wie zum Beispiel Nestle, wo auch letzte Woche wieder gestiegen ist. Seit Anfang des Jahres ist der SMI um 16,4% gestiegen. Schauen wir jetzt aber noch die anderen an, eben Eurostoxx 50, der ist sogar gefallen um 0,2%. Allerdings, wenn man in Europa schaut, sieht der deutsche DAX immer noch besser aus als auch der SMI. Der ist auf die Woche 1,2% gestiegen und seit Anfang des Jahres 13,3%. Schlecht dann, einmal mehr, die Amerikaner, S&P 500 minus 1% und der Nasdaq, der Tech-Index, der in den letzten Jahren ja immer am meisten überschossen hat, 3,5%. Und wenn man dann noch schaut, was ist aufgefallen, dann ist es wirklich so, dass all die grossen Tech-Titel, die sogenannten Magnificent Seven, im Minus sind, nicht mehr so viel Magnificent da. Wenn man sich da auf ein Jahr schaut, stimmt das auch, mit Ausnahme von Meta. Was auch noch auffällt, ist eben der Trump-Trade, der löst sich weiter auf. Tesla hat auf die Woche 13,3% verloren, seit Anfang des Jahres 27,5%. Ist aber immer noch ein bisschen höher als vor der Wahl von Trump, muss man sagen. Bitcoin ebenfalls, ja auch getrieben von Trump, ist bis auf unter $80,000 gefallen. Jetzt hat er allerdings am Wochenende wieder ein bisschen Gas gegeben, weil der Herr Trump getweetet hat, man soll eine nationale Kryptoreserve bauen. Jetzt ist er wieder bei 93.000. Aber man muss bedenken, auf 106.000 ist er nach der Wahl von Trump gestiegen. Das ist alles schon recht wahnsinnig. Aber jetzt zum eigentlichen Wahnsinn von der Woche und zurück zu dir.
Also mein persönlicher Wahnsinn der Woche war die Tatsache, dass ich es dann doch noch diesen Winter auf die Ski geschafft habe. Dank guter Freunde. Ich war beruflich am Freitag in Start und dann bin ich gerade das Wochenende dort geblieben und es war wunderschön, tolle Pistenverhältnisse, soll man nicht denken, trotz Klimawandel, strahlender Sonnenschein und ganz interessant, die Pisten waren eigentlich leer. Das macht mich natürlich dann als Ökonom wieder skeptisch, was da los war. Normalerweise so um das Fastnachtswochenende hört man ja dann überall Holländisch um einen herum oder so Ruhrpottdeutsch. Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Vielleicht ist da auch noch ein kleiner Wahnsinn versteckt.
Das ist doch wirklich der Dismal Science, wie man sagt über die Ökonomen. Ja. Das ist doch traurig. Da hast du mal eine leere Piste und was denkst du? Oh, da ist vielleicht etwas Schlechtes unterwegs.
Konjunktur, Mann.
Konjunktur bricht ein. Okay, mein Wahnsinn von der Woche ist wahrscheinlich der Wahnsinn von sehr vielen Leuten. Das ist, man könnte es wieder den Trump-Sinn nennen. Das ist der Umgang vom Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky im Oval Office im Weissen Haus gewesen, wie der nicht nur von Trump, sondern auch von seinem Vize dort behandelt worden ist, ist wirklich ein Zeichen gewesen von einer totalen Respektlosigkeit. Ich glaube allerdings auch, der Herr Zelensky hat nicht wahnsinnig geschickt darauf reagiert, angesichts von den Abhängigkeiten, die die Ukraine immer noch hat. Aber trotzdem, es ist eine Botschaft gewesen an die Welt und vielleicht auch, was, wenn man die Botschaft für die Welt raushebt, dann ist es, wir interessieren uns nicht für euch, was ihr da für Vorstellungen habt, wie die Amerikaner müssen sein. Zumindest habe ich das so gelesen. Ich glaube aber, in Europa sollte man aufpassen, dass man die USA nicht mit dem Trump verwechselt, dass man nicht jetzt da zu heftig, also dass man jetzt nicht denkt, man könne sich sofort total abkoppeln, weil das wird man einfach schlicht nicht können. Man sollte wohl daran denken, die Amerikaner, nicht nur der Trump, sondern die Amerikaner insgesamt daran erinnern, dass es auch für die Amerikaner ein Problem ist, wenn sie die Europäer gar nicht mehr haben. Aber das Verhältnis ist wirklich schwer zerrüttet und das bringt mich. Das
auf der anderen Seite könnte man da jetzt auch einen positiven, ernsteren Wahnsinn anhängen als meinen Ski-Wahnsinn. Also ich finde schon erstaunlich, mit welcher Kraft und Geschwindigkeit man in Europa auf diese neue Herausforderung reagiert. Also erstmal kann man natürlich zu Recht sagen, wir haben das alle verschlafen. Auch wir in der Schweiz haben es komplett verschlafen. Wir geben weniger als 1% unseres Volkseinkommens für Verteidigung zum Beispiel aus. Wir haben auch keine Strategie, was wir in einem solchen Fall machen würden. Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig das jetzt diskutiert wird. Als neutrales Land muss man doch vielleicht mal überlegen, was heißt denn das jetzt für uns? Ich habe das noch nicht so wahrgenommen, aber vielleicht war ich dank guter Freunde ja im Skiwahnsinn. Ich weiß es nicht. Aber dass die Europäer jetzt so stark kommen und dass vor allen Dingen auch die Briten eine so starke Rolle übernehmen, das finde ich eigentlich ganz beeindruckend. Also wenn man sich überlegt, Keir Starmer ist ja jetzt nicht kein rechtskonservativer Politiker, der sowieso schon immer gesagt hat, man müsse aufrüsten, sondern da handelt sich um einen Sozialdemokraten bis Sozialisten. Und die nehmen die Fahne in die Hand und sagen, nee, wir haben uns getäuscht, wir haben einen Fehler gemacht. Und jetzt machen wir was. Und das finde ich eigentlich recht beeindruckend, wie schnell die Europäer jetzt zusammenkommen. Jetzt kommt der Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Dann schauen wir mal, was da konkret beschlossen wird. Weil bis jetzt ist es ja nur so eine Koalition der Willigen innerhalb der EU. Die EU muss also sich da noch positionieren. Aber ich persönlich erwarte, dass wir von nicht nur dem Bundesrat, sondern auch von den Parteien endlich mal was Konstruktives zu dem Thema hören.
Das denke ich auch. Wir bleiben aber gerade bei dir und gehen in die nächste Woche.
Ja, die wird etwas voller und hat viel Inflation drin und am Freitag dann wie immer den Höhepunkt am Anfang des Monats. Also heute fangen wir an mit der europäischen Inflation. Zur Erinnerung, die Kernrate ist seit 10 Monaten konstant in Europa bei 2,7%, also auch noch zu hoch für den Geschmack und das Ziel der Preisstabilität der Europäischen Zentralbank. Da hören wir heute mehr. Mittwoch kriegen wir die Schweizer Inflation. Hier hatten wir fast das gegenteilige Problem, dass die Inflationsraten aufgrund der fallenden Importpreise des starken Frankens sehr, sehr tief gewesen ist. Das hat sich letztes Mal etwas relativiert und auch dort gerade bei der Kernrate. Immer noch Preisstabilität, immer noch die Insel der Glückseligen. Aber das ist jetzt vielleicht sowas wie eine Weichenstellung oder ein Scheideweg. Schließen wir uns jetzt den Ländern mit den höheren Inflationsraten an oder zittern wir weiter, dass wir über der Nulllinie bleiben? Mittwoch kriegen wir auch die Stimmung der Dienstleister in den USA im vergangenen Monat. Da eben, wie schon vorhin referenziert, ist ja insgesamt die Stimmung in Amerika eigentlich eher schwächer, seitdem Trump angetreten ist. Donnerstag wird die Europäische Zentralbank über ihre Zinsen entscheiden müssen. Da wird dann die Zahl von Montag eine wichtige Rolle spielen, wobei die sich eigentlich ziemlich festgelegt haben, dass sie um 0,25% die Geldmarktzinsen noch einmal senken werden. Und Freitag ist dann der Moment, auf den alle warten, einmal im Monat, erster Freitag, wenn es nicht der erste ist, glaube ich, wenn ich es richtig habe, die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Auch dort waren die letzten Wochenzahlen zur Arbeitslosenversicherung ja nicht gut, darüber habe ich gesprochen. Die letzte Zahl selbst für Januar war auch nicht so gut. Also jetzt wird dann hart genagelt und werden wir sehen, ob in den gleichlaufenden Indikatoren, also der Arbeitsmarkt läuft ja nie so richtig vor, ob wir dort jetzt weiter eine Verbesserung sehen oder ob das weiter schlechter wird. Und wenn man sich das längerfristig anschaut, dann sieht man eben, dass der Tiefpunkt der Arbeitslosigkeit eigentlich hinter uns ist. Und historisch betrachtet ist das dann eigentlich so das Signal, dass man sagen muss, okay, das nächste, was passiert, ist nicht ein neuer Aufschwung, sondern ist eine Rezession. Und am Sonntag dann, die Woche ist dann noch nicht zu Ende, wir sehen uns ja erst wieder in einer Woche, am Montag die chinesische Inflation noch. Das kommt zu einem Zeitpunkt, wo die wichtigsten politischen Gremien in China tagen. Das wird sicherlich auch noch ein spannendes Thema werden. Diese Woche werden die Zölle, die von Trump angekündigt worden sind, gegen Kanada, Mexiko, China, werden tatsächlich Realität. Ich glaube, morgen ist das, dass das passiert. Und da wird es sicherlich eine politische Reaktion darauf geben. Und die ist ganz wichtig, weil ja die chinesische Konjunktur eigentlich nicht richtig gut läuft, was sich eben auch in den Inflationszahlen gezeigt hat, die dicht an der Nulllinie in den letzten Jahr gewesen sind. Und wir alle können nur hoffen, dass die jetzt ein bisschen steigen, dass wir in der Weltwirtschaft jetzt, wo Amerika vielleicht etwas schwächer wird, China dann vielleicht hoffentlich etwas besser rauskommt.
Ja. Du hast es schon angesprochen, eines von den grossen, also von dem, was man wahrscheinlich wert beachten, auch wieder im Zusammenhang mit Donald Trump, sind die Zölle, die er angekündigt hat, eben 25% auf Kanada und Mexiko, nochmal 10% drauf auf China. Aber da ist noch nicht so ganz klar, ob es da wirklich macht. Es hat schon wieder Aussagen gegeben, vielleicht ist es weniger. Ja, der Herr Trump, der haltet die Weltwirtschaft sozusagen in Atem. Wenn man auf die Unternehmen schaut, da wird, sagen wir, erwartet jetzt, also hat wieder einen Haufen Abschluss, aber beim SMI, wo ich mich darauf konzentriere, angesichts von dieser Menge, da haben wir kein Unternehmen nächste Woche. Auch international habe ich jetzt nicht viel gesehen, wo man müsste vielleicht ein bisschen anschauen. Was mich noch interessiert, dann ist Thales, das ist das Rüstungsunternehmen, wie es dort niederschlägt, all die Pläne oder die Erwartungen, die auf die Rüstung in Europa ist, das französische Rüstungsunternehmen. Das lohnt sich vielleicht noch anzuschauen. Ansonsten ist es das gewesen für die Woche.
Ja, lassen Sie sich auch diese Woche kein X für ein UFO machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.